Ich beginne mit einem Gebet. Vater im Himmel, mach uns feinfühlig für jede Berührung mit dir und fähig, deine Absichten und deinen Willen aufzunehmen, indem ich die stille Sprache verstehe, die in meinem Innern erklingt. Lass mich die Zeichen deines göttlichen Willens erspüren, der mein Leben leiten will, die Zeichen von Ereignissen, Zufällen, Begegnungen, Überraschungen. Lass mich vor allem deine fürsorgliche, einfallreiche Liebe empfinden und schätzen, die sich auch heute an mir enthüllen und offenbaren will. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitglieder der Radio Horeb-Familie, weit verbreitet in Deutschland, ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen sind und uns hinein vertiefen dürfen in dieses wunderbare Gebet, das Jesus uns hinterlassen hat als sein Vermächtnis. Ich habe ja schon in den ersten beiden Vorträgen mit Ihnen bedacht, dass der Mensch ja ein dialogisches Wesen ist und dieses Dialog nicht einfach nur ein Gespräch ist wie zwischen Schauspielern auf der Bühne, sondern Austausch der Liebe, immer den ganzen Menschen oder besser gesagt die ganze Person meint. Dieser Dialog ist durch Gott eröffnet worden, durch ihn, der uns geschaffen hat, weil er uns liebt. Also dieser Dialog der Liebe, der so weit geht, dass er nicht einfach nur das Wort der Liebe zu uns spricht, sondern sich selbst uns hingibt in Jesus Christus, seinem Sohn. So ist Jesus ein Teil oder der wesentliche Teil dieses Dialogs geworden und er hat gewissermaßen zwei Aufgaben übernommen. Auf der einen Seite uns offenbart, wie groß die Liebe des Vaters zu uns ist, weil er das Äußerste getan hat, was Liebe eines Vaters offenbaren kann und tun kann. Zugleich aber hat er auch für uns Menschen den Dialog wieder aufgenommen zu Gott hin. Also beides. Die berühmte Frage, die ganz am Anfang nach dem Sündenfall steht, Adam, wo bist du? Jesus hat sie beantwortet, der neue Adam. Und er hat den Dialog der Liebe wieder ganz zu einem harmonischen Ganzen geführt. Er hat wieder die von Gott getrennte Welt mit dem Vater vereint. Er ist, wie der heilige Paulus im Epheserbrief sagt, er ist in seiner Person diese Vereinigung geworden. Er ist unser Friede, so heißt es. Und was weiterhin für uns erstaunlich ist, nämlich, dass Jesus uns Anteil gibt an seiner Intimität mit dem Vater. Er teilt uns sein innerstes Wesen mit. Die Jünger haben ihn ja immer beobachtet, wie er nächtelang sich zum Gebet zurückzog und wie sein Wesen sich dadurch veränderte, wie er Vollmacht hatte, wie seine Güte ausstrahlte, wie so etwas Unbezwingbares aus ihm hervorkam, dass die Menschen einfach zum Erstaunen brachte. Das Wort Vollmacht haben wir heute Morgen gehört. Und deswegen kamen sie zu ihm und sagten, Herr, lehre auch uns beten. Und Jesus hat uns dieses Gebet mitgeteilt, das ein Geschenk zunächst an die Kirche ist. Deswegen gehört es auch in der Urkirche der Arkandisziplin an. Das heißt, es durfte nicht in der Öffentlichkeit gebetet werden, weil es das intimste, innerste der Seele Jesu ist, sein Gebet zum Vater. Und alle Bitten und alles, was Menschenherzen bewegt, in sich zusammenfügt. Nun wollen wir einen Schritt weitergehen. Dieses Gebet fängt ja an mit der Anrufung, unser Vater im Himmel. Wir haben heute Morgen in der Heiligen Messe aus dem zweiten Kapitel des Hebräerbriefes unter anderem folgende Verse gehört. Denn er, der heiligt, und sie, die geheiligt werden, stammen alle von einem ab. Darum scheut er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Jesus und wir stammen von einem ab. Deswegen haben wir einen gemeinsamen Vater. Vater heißt zunächst einmal Abstammung. Er ist der, der Leben zeugt, also eine kreative Kraft hat, etwas ins Leben, ins Dasein zu rufen. Wir stammen alle von dem einen ab, auch Jesus. Ich muss ehrlich sagen, ich scheue mich immer, im Gebet Jesus als Bruder anzusprechen. Obwohl das durchaus auch eine Berechtigung hat. Aber irgendwie spürt man doch, man ist zu leicht geneigt, sich Gott zum Kumpel zu machen. Und das ist sicherlich nicht gut für das Gebet. Denn Jesus vertritt ja auch den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und darin drückt sich eben nicht nur die Kumpelhaftigkeit eines mir gleichgestellten Bruders aus, sondern auch zugleich eine Autorität, die mir etwas zu sagen hat. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir von ihm das annehmen und übernehmen, was er uns als wichtig schenkt, eben auch dieses Gebet. Im Römerbrief sagt der heilige Paulus im Kapitel 8, ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, den Geist, in dem wir rufen, Abba, lieber Vater. Die Exegeten haben sich darüber ja auch den Kopf zerbrochen und darüber gelehrte Bücher geschrieben. Wie hat Jesus eigentlich gebetet? Das Gebetsleben Jesu ist in der Heiligen Schrift ja doch nur andeutungsweise uns überliefert. Das ist ja, wie ich schon sagte, sein Intimstes gewesen. Es füllte sein ganzes Leben aus, prägte auch sein ganzes Verkündigen und seine Taten, aber es bleibt immer so ein Stück geheimnisvoll im Hintergrund. Was spielte sich in den stundenlangen Gesprächen ab, die Jesus mit seinem Vater geführt hat? Also wie gesagt, Jesus hat uns die Essenz seines Betens ja im Vaterunser geschenkt. Und das Beten füllt sein Leben aus und er redet seinen Vater mit Abba an und hat uns es übergeben, ihn auch so ansprechen zu dürfen. Es war, wie die Exegeten schreiben, zur Zeit Jesu weithin nicht üblich und vor seiner Zeit auch nicht, Gott als Vater anzusprechen. Er war ja die Majestät. Selbst die heilige Therese von Avila, wenn sie ihre Schriften lesen, redet immer von seiner Majestät. Sie schrumpft förmlich vor Gott zusammen. Und jetzt kommt Jesus daher und sagt zu dem, dessen Namen unaussprechlich war, das heißt nicht ausgesprochen werden durfte, Yahweh. Dieses Wort wurde immer mit Adonai ersetzt, so durfte man ihn ansprechen als Herrn. Und er spricht ihn jetzt an als Abba, lieber Vater, und gibt uns diese Anrede an die Hand, die vertrauteste Anrede, die es gibt zur Zeit Jesu, wie ein Kind sein Vater als lieben Vater anspricht. So etwas wie eine Koseform des väterlichen Namens. Lieber Vater, darin drückt sich eben aus eine Erfahrung. Jedes Gebet drückt ja irgendwie eine Erfahrung aus. Warum? Ich habe es gestern ja schon gesagt. Weil das Gebet ja schon eine Antwort auf den ist, der sich mir bereits genähert hat, der sich mir offenbart hat, der mir bereits seine Liebe erwiesen hat, der zu mir gesprochen hat. Wir haben ja gestern versucht, den Dialog ein Stück zu rekonstruieren. Wie spricht denn Gott zu uns in den verschiedenen Worten und Gedanken, die eine Antwort provozieren, wie das Vaterunser sie gibt? Wenn ich zum Beispiel lieber Vater sage, dann hat er zu mir zuerst gesagt, mein liebes Kind. Und weil ich diese Erfahrung gemacht habe, mein liebes Kind, so sagt er zu mir. Deswegen darf ich zu ihm sagen, mein lieber Vater. Also, das hat noch einmal eine Besonderheit, die man theologisch noch einmal begründen kann, wenn man sagt, wir sind ja dadurch, dass wir an Christus glauben, an Jesus, den Sohn des Vaters, und dass wir auf seinen Namen und in ihn hineingetauft worden sind, sind wir ja gewissermaßen selbst Kinder und Söhne Gottes geworden, Teil von ihm. Und deswegen ist noch einmal es berechtigt, zu ihm mit denselben Worten zu sprechen, weil derselbe Geist jetzt in uns wohnt, der sich durch Jesus offenbart hat. Derselbe Geist der Kindschaft lebt in uns, der in Jesus war. Und wir dürfen mit den Worten Jesu in Jesus sprechen. Deswegen ist es immer wichtig, so ein Bild vor Augen zu haben. Für mich ist das hilfreichste Bild Johannes Kapitel 15 vom Weinstock und den Rebzweigen. Ihr in mir und ich in euch. Und wenn ihr in mir seid und ich in euch bin, dann bittet um, was ihr wollt. Es wird euch gegeben werden. Dann beten wir Jesus gemäß. Dann ist es sein Geist in uns, der uns den Mund öffnet. Und wenn wir die Worte nicht dafür finden, dann spricht der Heilige Geist durch unaussprechliches Seufzen, wie der heilige Paulus einmal sagt. Finde ich so wunderschön. Wir finden ja nicht immer die Worte, wie wir Gott ansprechen sollen, was wir ihm vortragen sollen. Das unaussprechliche Seufzen beinhaltet natürlich auch etwas, was zum Wesen des Vaterunsers gehört, nämlich die Erfahrung des Defizitären. Ich fühle mich vor Gott so arm, so klein, so sündig, so unrein, so unwürdig, so hilfsbedürftig. Und ich finde in ihm den, der sich dieser Armut zuneigt, der Erbarmen hat zu mir, der wirklich zu mir, obwohl ich so bin, wie ich bin, sagt, mein liebes Kind, mein liebes Kind. Das ist eine Erfahrung. Und deswegen schon diese Anrufung, unser Vater, mein Vater, drückt etwas von dieser ganz tiefen Vertrautheit aus, die Gott uns schenkt, die wir gar nicht für möglich gehalten hätten, wenn sie sich nicht ereignet hätte in der Menschwerdung Christi. Wir hätten es nicht für möglich gehalten, dass Gott so sehr lieben kann und so lieben würde. Man kann darüber ja jetzt philosophieren und könnte das weiter ausführen, wenn wir nur an das Wort vom Bund denken, den er mit uns Menschen geschlossen hat. Das heißt, er hat sein Wesen mit unserem Schicksal so eng verbunden, dass unser Wohl und Wehe sein Schicksal geworden ist. Und deswegen hat er den Bund selbst da nicht aufgekündigt. Denken Sie an das Bild vom Ehebund, das ja immer im Raum steht in der Heiligen Schrift, besonders bei den Propheten des alten Bundes. Er hat den Bund nicht aufgekündigt, obwohl wir uns so untreu verhalten haben, obwohl wir zu Ehebrechern geworden sind, zur Dirne, wie es heißt beim Propheten Hosea, zur Dirne geworden, uns mit anderen Männern herumgetrieben haben. Er hat nicht sich eine neue genommen, sondern er ist seiner untreuen Braut nachgegangen bis an den Ort ihrer Schande. Dass er das tun würde, dass der Vater sich so in Jesus erniedrigen würde. Es ist ja die Liebe des Vaters, die sich hier erniedrigt, wie wir es ja in dem weihnachtlichen Lied von Terstegen gesungen haben. Seht, wie die Liebe sich beuget, immer tiefer wird und immer kleiner wird, um uns Menschen begegnen zu können. Deswegen bekommt das Wort Vater auf einmal für uns eine Fülle. Merken Sie, wir können das Wort Vater ja nur aussprechen, immer mit einem gewissen Erfahrungshintergrund. Wenn ich keinen Erfahrungshintergrund habe, ist das Wort Vater für mich eine ganz leere Worthülse. Ich erinnere mich, habe einmal mit Erstkommunionkindern das Gleichnis vom barmherzigen Vater durchgenommen. Und zwar in einem kindgemäßen Gottesdienst habe ich Ihnen in der Katechese den barmherzigen Vater geschildert. Da kam nach dem Gottesdienst eine Katechetin auf mich zu und sagte: Herr Pfarrer, Sie müssen Acht geben mit dieser Vokabel Vater. Es gibt hier unter den Kindern, das weiß ich genau, einige, die ganz schlechte Erfahrung mit ihrem Vater gemacht haben. Und deswegen können die mit dem göttlichen Vater überhaupt nichts anfangen. Da ist was dran. Da ist was dran. Aber das hebt nicht auf die Tatsache, dass Gott durch seinen Heiligen Geist diese falsche Erfahrung und das falsche Bild, das sich in mir eingenistet hat, restaurieren und korrigieren kann. Es gibt immer so ein Idealbild. Ich habe als Kind immer ein Idealbild des Vaters herumgetragen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich meinen Vater nie gekannt habe. Er ist im Krieg gefallen und ich habe nur eine schemenhafte Erinnerung an seine Person. Ansonsten trug ich immer nur ein idealisiertes Vaterbild. Und das hat mir geholfen. Und ich bin sogar sicher, dass der liebe Gott es ganz gut mit mir gemeint hat. Denn hätte ich meinen leiblichen Vater so kennengelernt, wie er war, dann wäre ich vielleicht enttäuscht gewesen. Wer weiß. Also manchmal ist die Abwesenheit des Vaters in diesem Sinne auch etwas Positives. In den meisten Familien heute etwas Negatives. Die Abwesenheit des Vaters. Es gibt Väter, die leiblich anwesend und einfach mit ihrem Herzen abwesend sind. Gibt's auch. Die Kinder haben nichts von ihm. Der Vater ist nur der Manager oder er sitzt vor der Fernsehkiste, trinkt sein Bier, lebt sein Leben und kümmert sich nicht um die Kinder, weil er alles der Mutter überlässt und die ist nervlich strapaziert und dreht bald durch. Und solche Erfahrungen machen Kinder ja auch. Von Chaos und von Durcheinander. Und deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich immer ein idealisiertes Vaterbild mit mir herumtrug. Ich habe es immer erlebt, dass zu Hause positiv vom Vater gesprochen wurde, dem Abwesenden. In vielen Familien wird nämlich vom abwesenden Vater sehr negativ gesprochen. Und da bleiben immer negative Traumata oft in den Herzen der Kinder zurück. Aber wie gesagt, auch Gott hat die Möglichkeit, solche Bilder, die verzerrt sind, zu restaurieren und zu reparieren, dass das Bild wiederhergestellt wird, wie es ursprünglich ist, und dass wir wieder Vater sagen können mit einem Erfahrungshorizont, der uns einfach sofort das Wort Liebe suggeriert. Liebe, die liebende Zuwendung dessen, der seinen Sohn für uns dahingegeben hat. Das ist so eine Floskel, die ich jetzt wieder gebraucht habe. Seinen Sohn für uns dahingegeben. Das klingt kirchisch. Und diese Sprache, die müssen wir wirklich neu übersetzen, weil das eine Floskel geworden ist. Es ist genauso, wenn ich am Sonntag auf die Kanzel stehe und sage den Leuten, ich habe euch eine faszinierende Botschaft mitzuteilen. Jesus Christus hat uns erlöst. Langweilige Gesichter. Ich habe kirchisch gesprochen. Die Leute verstehen das nicht mehr. Man muss es ihnen wieder erklären, denn alle haben doch ihre Erlösungsprobleme auf ihre Weise. Alle, jeder Mensch. Und der Vater ist ja gekommen, uns liebend sich zuzuwenden zu uns und uns da eine Hilfe zu geben. Also wenn ich das richtig verstehe, dann kann ich nur sagen, der Vater ist die kostbarste Offenbarung Gottes, die es brauchte, dass sein Sohn uns ihn so offenbarte, wie er uns liebt. Das brauchte es. Was wüssten wir von Gott? Überlegen Sie einmal, wenn Gott für uns wirklich nur der absolut Unsichtbare wäre. Also ein rein transzendentes Wesen, irgendwo so über den Wolken. Oder rein geistig und unvorstellbar. Dann hätten wir zwar interessante Worte von ihm, von irgendwelchen Propheten, die sagen würden, Gott liebt uns, aber ich möchte es doch erfahren. Ich möchte es doch sehen können. Und deswegen schauen Sie, wenn Sie das Kreuz betrachten, da sehen Sie es. Da erfahren Sie es. So sehr hat Gott die Welt geliebt. dass er seinen einzigen Sohn für uns dahingab. Das ist Vaterliebe. Wir wüssten es nicht, wenn sie nicht Fleisch geworden wäre. Deswegen ist diese Offenbarung Jesu so wichtig. Er wollte sich nie vom Vater abtrennen lassen. Das war ja eben die Versuchung in der Wüste, die der Teufel an ihn herangetragen hat, ihm suggerieren wollte, Mensch, löst dich doch von dieser väterlichen Autorität. Merkst du nicht, dass das ein Übervater ist? Genauso wie in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der hat sich gelöst. Und so versuchte der Teufel, Jesus abzulösen vom Vater. Dann hätte Jesus nicht mehr sagen können, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das war's doch. Er wollte so eng mit dem Vater verbunden bleiben, in Klammern sei gesagt, theologisch heißt das, er konnte sich gar nicht von ihm trennen, weil er Gottes Sohn war und weil er ohne Sünde war. Da hat der Teufel sich ein Eigentor geschossen, sich blamiert sozusagen, konnte gar nicht gehen. Aber es gab auch im Leben Jesu eine Versuchung, eine gewaltige Versuchung, nämlich der Eigenmächtigkeit, sich loszulösen vom Vater. Sie wissen, wie er darum gerungen hat, den Willen des Vaters anzunehmen. Denken Sie an die Gethsemane-Stunde. So leicht war es nicht. Und immer noch den liebenden Vater selbst in der Katastrophe zu glauben. Und Jesus war ja auch Mensch, er musste glauben, weil er sein Gottgleichsein einfach mal beiseite gelegt hat. Das können wir uns gar nicht recht vorstellen, wie dieser Sohn mit seinem Vater verbunden war, selbst dort, wo die dunkelste Stunde seines Lebens war, war der Vater immer noch der Liebende. Und wenn er auch einmal ausrief, einen Psalm zitierend, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenige Minuten später, Vater, in deine Hände. Und die Betrachter der Heiligen Schrift sagen, Vater war das erste Wort, das wir aus dem Munde Jesu kennen. Und das letzte Wort, das aus seinem Munde kam. Das erste Wort hören wir, muss ich nicht in dem sein, was meines Vaters ist? Das letzte Wort, Vater, in deine Hände. Und was ist das, was seines Vaters ist? Wenn man es etwas naiv betrachtet, ja, das war doch der Tempel. Der Tempel ist das Haus des Vaters, da musste er sich aufhalten, da gehörte er hin, sozusagen als lebendiger eucharistischer Leib gehört er in den Tempel hinein. Aber da ist natürlich mehr gemeint. Ich muss in dem sein und bleiben, was meines Vaters ist. Das heißt, die ganze Welt ist meines Vaters. Und überall waltet sein Wille und in diesem Willen bin ich eingehaust. Das ist es, wo ich meine Heimat gefunden habe. Im Haus des Vaters sein heißt, seinen Willen zu tun und immer in seiner Gegenwart leben und aus seiner Gegenwart heraus handeln. Das hat die Eltern zunächst befremdet. Aber ich glaube, Maria hat im tiefen Herzen, das heißt ja immer, sie bewahrte all diese Geschehnisse in ihrem Herzen. Sie hat es im tiefsten Herzen erspürt, was es heißt, in dem Sein, was meines Vaters ist. Also wie gesagt, jedes Wort ist hier wichtig, weil Jesus die lebendige Offenbarung des Vaters ist. Und es geht immer, wenn wir das Wort Vater schon aussprechen dürfen, geht es immer um das Thema Beziehung. Beziehung. Denn Vater kann ich ja nur sagen, weil ich Kind bin. Und sofern ich Kind bin. Also eine Beziehung kommt hier zum Ausdruck. Der Mensch ist, das haben wir schon betrachtet, von Natur aus ein Beziehungswesen. Das Wort Religio drückt das nämlich genau aus. Religio, zurückgebunden sein an Gott, an den, der mich geschaffen hat. Aber nicht einfach als Weltarchitekt und als Ingenieur, sondern als liebender Vater. Das ist das Besondere. Und die Religio bekommt also da schon ihren Ausdruck, wo ich mich als Kind vor ihm präsentiere und sagen darf, Vater. Ich kann dieses Wort nur aussprechen, sofern ich Kind bin. Verstehen Sie jetzt, wie sehr der Mensch so etwas braucht? wie eine Bekehrung? Zum Kindsein. Eine Bekehrung zum Kindsein. Deswegen sagt er Jesus, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, merkwürdig. Also, wir sagen den Kindern doch immer, es ist mal kräftig, damit du groß wirst. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, es ist mal kräftig, damit du klein wirst. Damit du so klein wirst, wie ich klein geworden bin. Kind. Ich habe das schon öfters früher bei Tauffeierlichkeiten gesagt, wenn die Eltern ihre Kinder brachten, und habe ihnen auch so ein bisschen zu erklären versucht, welche Pflicht sie haben als Eltern, dass aus ihren Kindern auch im Glauben etwas wird. Da habe ich gesagt, es ist doch merkwürdig. Ich habe dann immer das Evangelium von den Kindern, die die Eltern zu Jesus gebracht haben, damit er sie segnet und ihnen die Hände auflegt, zugrunde gelegt. Da habe ich gesagt, es ist doch merkwürdig. Die Eltern legen alles darauf an, dass die Kinder einmal ganz tüchtig werden, wichtige Glieder der Leistungsgeschäft, der Gesellschaft, dass sie angesehen werden, dass sie Geld verdienen, dass sie das Leben meistern, dass sie richtig groß und stark werden. Darauf legen sie es an. Und auf einmal kommt Jesus daher und sagt, zurück, Kinder werden. Das ist etwas zunächst für uns Unbegreifliches. Aber wir können das Vaterunser nicht beten, wenn wir diesen Umkehrweg nicht zu gehen versuchen. Kinder werden vor Gott. Man hat schon immer auch im Alten Bund ja im Grunde dieses Wissen gehabt, aber es wurde nie richtig relevant, möchte ich sagen, im gesellschaftlichen Leben des gläubigen Juden. Wenn im Psalm zum Beispiel heißt, wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Da wird er schon mit einem liebenden Vater verglichen, der sich seiner Kinder erbarmt. Also nicht nur Kinder zeugt, sondern sich seiner Kinder erbarmt, sie mit Liebe begleitet und beschützt und behütet und ihnen ein Vorbild zu allem Guten gibt. Oder bei Jesaja im Kapitel 63 heißt es, wo ist dein großes Mitleid und dein Erbarmen? Halte dich nicht fern von uns. Du bist doch unser Vater. Denn Abraham weiß nichts von uns. Israel will uns nicht kennen. Du, Herr, bist unser Vater. Unser Erlöser von jeher wirst du genannt. Das ist alles schon irgendwie da, in der tiefen Unterbewusstsein der Seele des auserwählten Volkes. Aber es ist nie eigentlich in der Religion gesellschaftswirksam relevant geworden. Sondern die Angst vor Gott war oft größer als das Vertrauen zu Gott. Oder bei Jesaja im Kapitel 64, ein Kapitel weiter. Du Herr bist doch unser Vater. Wir sind der Ton, du bist der Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Also hier wird der Vater in Zusammenhang gebracht mit Ursprung. Mit demjenigen, dem wir uns verdanken. Da kommt das Wort Liebe noch nicht zum Vorschein. Aber in anderen Texten, wie gesagt, heißt es doch, wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt. Das heißt also, er ist nicht nur Ursprung, er ist nicht nur Erzeuger, sondern er ist wirklich liebender Vater. Es gibt wirklich Kinder, und da habe ich schon erlebt, auch Jugendliche, die sprechen nicht von ihrem Vater, sondern nur von ihrem Erzeuger. Habe ich schon öfters erlebt. Und dann in der sogenannten anti-autoritären Welle, die ja mal über uns hergeschwappt ist, Anfang der 70er, Ende der 60er Jahre, da war es üblich, dass die Kinder ihre Väter mit dem Vornamen angesprochen haben, wie ihren Kumpel. Also Stefan, komm mal her. Da war der Vater mit gemeint. Das gab's auch mal. Da wurde einfach Väterlichkeit von der Autorität abgetrennt. Oder wenn man nur die Vaterschaft auf den reinen Zeugungsvorgang beschränkt, dann kommt die Perversion zum Vorschein, wie ich sie einmal erlebt habe, dass ein 15-Jähriger in der Arrestanstalt zu mir sagte, bin auch schon mal Vater gewesen. Da sage ich, Vater gewesen? Hab ein Kind gemacht, sagte er. Hab's wieder wegmachen lassen. Überlegen Sie mal, diese Sprache. Hab ein Kind gemacht, technischer Vorgang, hab's wieder wegmachen lassen. Auf Deutsch, das Mädchen hat er zur Abtreibung animiert. Ist doch furchtbar, so etwas. Aber dann nennt er sich noch Vater. Bin Vater gewesen. Also diese Perversion von Vaterschaft gibt es leider ganz häufig. Dann habe ich es oft erlebt, dass Väter ihre Familien verlassen, die Kinder sich selbst und der Frau überlassen haben und dann aber immer wieder kamen und das Anrecht als Vater in Anspruch nehmen. Sie wollen ihre Kinder sehen, sie wollen sozusagen zeigen, ich bin der Vater. Aber im Grunde von Vaterschaft verstehen sie gar nichts. Und da gibt es ja tatsächlich in der Heiligen Schrift ein Beispiel, dass Vaterschaft mit Zeugung nicht unbedingt etwas zu tun haben muss, weil Vaterschaft eine Spiritualität ist, etwas mit Liebe zu tun hat. Der heilige Josef hat kein Kind gezeugt, aber ist Vater gewesen für den kleinen Jesus. Aber wie? Er hat für das Kind gesorgt. Deswegen hat ja der Engel ihm im Traum die Augen geöffnet dafür. Nimm diese zu deiner Frau. Und was in ihr davor geht, das ist vom Heiligen Geist. Er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Da hat Josef gemerkt, dass er in der Geschichte Gottes mit den Menschen, die wir kirchlich die Heilsgeschichte nennen, dass er da eine wichtige Rolle zu spielen habe. Und er hat sie wunderbar gespielt. Wunderbar. Er war wirklich Vater mit dem Herzen, mit der ganzen Liebe, mit der Fürsorge, wie eben ein Vater sein muss. Genau wie eine Mutter nicht ein Kind gebären muss, um Mutter zu sein. Mutter Teresa hat nie ein Kind geboren und ist Mutter gewesen für Tausende von Kindern, auch für erwachsene Kinder. Da merkt man also, es hat zunächst mit einer Spiritualität zu tun und das kommt von dem her, der von dem heiligen Johannes, dem Evangelisten genannt wird, Gott ist die Liebe. Das ist doch die schönste Aussage, die man von ihm machen kann. Gott ist die Liebe. Und diese Liebe offenbart sich, wenn man so will, väterlich, wenn man so will, mütterlich. Aber es ist immer dieselbe Liebe, die von Gott kommt. Man darf es nicht sexistisch betrachten, wie die Genderisten das heute fast zum Exzess betreiben und da ein dummes Zeug produzieren, was die Menschheit wirklich nicht braucht, um glücklicher zu werden. Also Vaterschaft bedeutet doch so etwas wie Trost, wie Hilfe, wie Geborgenheit, wie Befreiung oder Erlösung, Erbarmen, Fürsorge, Eintreten für jemanden, einfach lieben. Das sind die Assoziationen, die kommen müssen, wenn wir das Wort Vater hören oder aussprechen. Das heißt also, Gott ist beständig für uns da und existenziell gesagt, wir gehen beständig aus ihm hervor. Wenn er nicht wäre, könnten wir nicht sein. Weil er der tragende Grund unseres Lebens ist. Nicht am Anfang steht er unseres Lebens nur, sondern unser ganzes Leben geht beständig aus ihm hervor. Beständig. Wenn er nicht wäre, wären wir nichts. Deswegen legt zum Beispiel die Kirche größten Wert darauf, dass Kinder kein technisches Produkt sind, sondern liebend gezeugt werden. Und nicht in einer Retorte hergestellt werden durch künstliche Befruchtung und ähnliche Dinge. Das kann man machen. Man kann den Menschen technisch erzeugen, obwohl man natürlich genau hinschauen muss. Auch der Mensch ist nicht in der Lage, eine einzige lebende Zelle herzustellen. Er kann nur mit dem experimentieren, was bereits Leben ist. Also insofern muss der Mensch auch seine Grenzen erkennen. Aber er muss auch die Grenzen erkennen, die Gott ihm setzt. Ein Mensch soll aus Liebe entstehen und nicht als technisches Produkt. Er soll schon in seiner Geburt erfahren dürfen, dass er von der Mutter, die ihn erwartet, geliebt wird und vom Vater empfangen wird, der ihn gezeugt hat. Also wir müssen uns wirklich einmal fragen, was wird in uns ausgelöst, wenn wir das Wort Vater hören? Welche Assoziationen, welche Gedanken, welche Bilder kommen da in uns? Gibt es dieses positive Vaterbild, wie es ja eigentlich nur auf Gott angewandt werden kann? Oder mischt sich da manches an bitterer Erfahrung mit hinein, die Gott korrigieren, heilen soll? Das müsste man ihm im Gebet einfach mal hinhalten. Das Vaterunser bedeutet also gewissermaßen einen Lernprozess. Das Gebet wird nicht einfach so gesagt, sondern bedeutet einen Lernprozess. Ich muss lernen, immer kleiner zu werden, immer mehr Kind zu werden, wie Jesus ja sagt, wenn ihr nicht umkehrt wie die Kinder. Als Petrus, so schreibt es die Apostelgeschichte im Kapitel 2, nachdem der Heilige Geist am Pfingstfest auf die Apostel herabgekommen war, vor die erstaunte Menge hingetreten ist, haben sie ihn ja gefragt, was sollen wir tun? Und dann sagt Petrus zur Antwort, kehrt um und ein jeder lasse sich taufen. Das heißt, Kinder Gottes werden. Denn wer sich taufen lässt, bekommt den Geist der Kindschaft eingegossen und wird ein Kind Gottes. Das sollen wir werden. Umkehren und werden wie die Kinder. Und wir dürfen von Gott wie Kinder alles erwarten, was zu unserem Leben dient, wie die weiteren Bitten des Vaterunsers, vor allem im zweiten Teil, es ja zum Ausdruck bringen, vor allem wenn es um das tägliche Brot geht, also alles, was wir zum Leben brauchen. Wenn wir einmal vor dem göttlichen Richter stehen werden am Ende unseres Lebens, dann wird er uns nicht den Vorwurf machen, warum hast du von mir so viel erwartet, sondern warum hast du so wenig von mir erwartet? Als Kind darfst du alles erwarten. Wir beten das Vater unser, aber in der Mehrzahl. Da heißt es also nicht nur mein Vater, sondern unser Vater. Das heißt, wir beten das Gebet immer in der Gemeinschaft mit der Kirche und stellvertretend für alle Menschen auf Erden, die ihren Vater noch nicht erkannt haben, ihren himmlischen Vater. Deswegen beten wir unser Vater. So hat es uns Jesus gelehrt und damit hat er uns auch etwas offenbart von seiner Solidarität mit den Menschen, dass wir sozusagen eine große Kinderschar sind, die vor Gott steht, der unser Vater ist und ihn in dieser Weise ansprechen. Unser Vater, also solidarisch mit allen, die Gott als ihren Vater haben. Jedes Gebet ist also immer auch ein stellvertretendes, man kann sagen, ein missionarisches Beten. Es gibt noch einen anderen kirchlichen Ausdruck dafür. Jedes Gebet ist katholisch, allumfassend, alleumfassend. Und genau das ist damit gemeint. Also, wir haben einen gemeinsamen Vater und deswegen sind wir Brüder und Schwestern und deswegen verstehen wir auch, wie Jesus mit den Menschen umging, auch mit den Verlorensten, denn es ist immer so in einer Familie, die Kinder, denen es am schlechtesten geht, werden von ihren Eltern am meisten geliebt. Und deswegen hat Jesus eine so große Liebe zu den Armen. So wollen wir also vor diesem Hintergrund des himmlischen Vaters, der unser aller Vater ist und der uns seine Liebe in Christus erwiesen hat, zum Abschluss das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
im Anfang,
so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.